Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast hat das getan, was viele von uns wahrscheinlich sich erträumen und wünschen. Sie lebt in der Sonne und hat es geschafft, auszuwandern. Willkommen, Nina.
Hi, danke für die Einladung.
Nina, freut mich, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon von unseren Trainings. Ich habe dich da mittrainiert. Und du lebst aber in Dubai. Wir kennen uns über Georgina. Wie kommt's, dass du in Dubai auch bist? Du bist ja schon relativ lang mit deiner Family dort.
Ja, wir sind jetzt seit knapp 4 Jahren hier und ehrlich gesagt stand für mich schon immer fest, dass ich irgendwann mal auswandern werde. Ich weiß nicht, ob du noch diese Freundschaftsbücher von früher kennst, da habe ich immer reingeschrieben, dass mein großer Wunsch ist, mal auszuwandern. Also ich habe mich immer irgendwo in der Sonne gesehen, aber auf jeden Fall nicht in Dubai. Ich wusste einfach nur, ich will raus, ich will in die Sonne. Und ich habe mal ein Jahr in Australien gelebt, auch mal ein Jahr in Miami und New York. Aber da hat sich das beides jeweils sehr schwierig gestaltet, ein Visum zu bekommen. Und da habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt. Der war zu dem Zeitpunkt Basketballprofi. Das heißt, wir waren immer an ihn gebunden. Da, wo er einen Verein hatte, da haben wir gelebt. Und
In Deutschland aber?
In Deutschland, genau. Und er hat dann quasi vorgegeben, wo wir leben müssen. Es waren auch teilweise nicht so schöne Städte dabei. Und er hat mir immer versprochen, weil ich ihm natürlich immer in den Ohren lag, ich möchte auswandern, ich möchte auswandern. Hat er gesagt, nach meiner Karriere können wir mal ein Jahr ins Ausland gehen. Dann machen wir mal so eine Auszeit ein Jahr und du kannst entscheiden, wo es hingeht. Ja, und dann hat sich die Karriere quasi dem Ende zugeneigt. Es kam Corona, der Spielbetrieb wurde eingestellt und dann habe ich gesagt, so, weißt du noch, was du mir mal versprochen hast? Und dann fing ich eigentlich erst mit meinem Research an. Zu dem Zeitpunkt hatten wir einen Sohn und ich war mit dem zweiten Sohn schwanger. Und dann hatte ich halt so ein paar Kriterien im Kopf, was halt irgendwie wichtig sein muss. Sowas wie gutes Gesundheitssystem, vielleicht doch nicht so weit weg von Deutschland, sodass man die Familie noch besuchen kann. Wir haben mit deutschen Kunden gearbeitet. Also irgendwie, dass das mit der Zeitdifferenz auch irgendwie noch hinkommt.
Was hast du dazu jetzt?
Ich war Influencerin und Toni hatte eine Basketballagentur. Und zusätzlich hatten wir noch eine Social-Media-Agentur und haben Influencer betreut.
Okay, cool.
Und wir hatten noch ein e.V. Also das war so das Setup am Anfang, wo wir gesagt haben, okay, wir können remote arbeiten, wir müssen nicht in Hamburg sein, wir müssen nicht vor Ort sein. Wir können jetzt einfach mal ein Jahr raus. Wir haben hier noch keine Verpflichtung, keine Kita, keine Schule, kein nichts. Also lass es uns tun. Und die Motivation war viel mehr meinerseits als die meines Mannes. Der hat mich gar nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt. Und ich habe dann einfach meine Research gemacht. Also ich habe mir wirklich Australien angeguckt, Thailand, Bali, Portugal, L.A. Und ich habe so viel Research betrieben, dass ich immer genau geschaut habe, was kostet mich das Leben da, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und dann kam ich bei YouTube über ein Video auf Dubai und ich hatte Dubai überhaupt nicht auf meinem Zettel, weil für mich Dubai komplett unerreichbar schien. Also für mich war Dubai einfach nur total teuer, nur für Superreiche und ich kann auf gar keinen Fall nach Dubai gehen. So war das in meinem Kopf, deswegen hatte ich das auch gar nicht auf dem Zettel.
Du warst auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht dort, ihr beide, sorry.
Ich war mal 2013 für 4 Tage ganz alleine hier bei so einem Stopover und Toni war noch nie hier. Und da habe ich mir dieses Video angeschaut. Das kann doch nicht wahr sein. Also das hört sich einfach zu schön an, um wahr zu sein. Das ist gar nicht möglich. Man hat 365 Tage im Jahr Sonne. Man ist nur 6 Stunden von Deutschland entfernt. Man hat nur 2 im Sommer, im Winter 3 Stunden Zeitunterschied. Man hat 0% Einkommenssteuer. Die besten internationalen Kindergärten und Schulen der Welt, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, sagt für mich, nee. Und dann ist es auch noch sicher und es passiert nichts. Das kann einfach nicht sein. Naja, und dann bin ich quasi mehr in diese Schiene Dubai gegangen und habe da mir Blogartikel durchgelesen, habe probiert, Informationen zu bekommen, aber das war halt 2020 war das. Da gab es noch nicht so viele Leute, die nach Dubai ausgewandert sind. Also da war das nicht so populär, dass ich irgendjemanden hätte anschreiben können und fragen können, sag mal, wie ist das eigentlich? Sondern we started from scratch. Also ich musste wirklich von A bis Z mir die Informationen beschaffen. Und dann hat Toni 2 Tage vor Weihnachten zu mir gesagt, ich kann dieses Thema Auswandern nicht mehr hören. Du hast jetzt einmal eine Stunde Zeit, mir das Ganze vorzustellen und dann will ich darüber nichts mehr hören. Und dann habe ich ihm das vorgestellt und ich habe so gemerkt, okay, am Anfang war er noch genervt und dann hat er immer mehr Interesse gefunden und hat gesagt, okay, das hört sich sehr gut an. Und dann waren wir am 25., Toni ist Amerikaner, am 25. haben wir Weihnachten bei seiner Familie gefeiert und da hat er dann verkündet, dass wir nach Dubai auswandern werden. Also es war dann Gesetz und okay. Mitte Januar waren wir dann schon hier.
Das heißt, also, er hat sich von dir überzeugen lassen, auf jeden Fall.
Er hat sich absolut von mir überzeugen lassen und ich kann dir eine Sache sagen, rückblickend jetzt, weil wir wollten es ja nur für ein Jahr machen, jetzt sind wir halt knapp 4 Jahre hier. Es war die beste Entscheidung unseres Lebens, für uns als Familie hierher zu gehen. Es war einfach wirklich bisher das Beste, was wir gemacht haben. Und das, wo wir noch dachten, das hört sich irgendwie alles zu schön an, um wahr zu sein, so kann es ja gar nicht sein, das wurde sogar noch übertroffen. Das ist einfach unglaublich.
Vielleicht nochmal zurück, weil ihr hattet ja gesagt, ihr wollt für ein Jahr hin.
Nein.
Also so als Test quasi, ne? Für ihn war das so wahrscheinlich, du wirst es eh vermissen, das Deutschland und hier alles, was man so auf jeden Fall hat. Und wir machen das für ein Jahr und dann kommen wir bestimmt wieder. Und für dich war das so, hoffentlich klappt so, wie ich es mir vorgestellt habe, damit wir immer weg sind. Gut.
Genau.
Ganz ehrlich, habt ihr auch über alles, was man so Negatives über Dubai hört, damals auch nachgedacht? Ich weiß nicht, ob es das überhaupt damals schon so gab oder ob das jetzt erst aufgekommen ist.
Also damals war Dubai tatsächlich noch gar nicht so negativ in der Presse, wie es jetzt der Fall ist. Ich glaube, weil es einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so populär war, auszuwandern. Das kam ja erst ein bisschen später. Natürlich hatte man so auch aus dem Familienkreis oder Freundeskreis, da musst du ja mit Kopftuch rumlaufen und du darfst kein Auto fahren und Frauen haben keine Rechte und so. Das habe ich schon gehört. Aber da wusste ich auf jeden Fall, also so weit hatte ich schon recherchiert, dass ich wusste, dass das halt auf gar keinen Fall stimmt. Und ich habe gesagt, du, eine Auswanderung ist ja keine Entscheidung auf Lebzeiten. Ich probiere das jetzt und wenn es mir nicht gefällt, dann komme ich auch von mir aus nach einem Monat schon wieder zurück. Dieses, was viele denn gesagt haben, was ist, wenn du scheiterst, das existiert in meinem Kopf nicht. Und das meine ich wirklich ernst. Für mich existiert dieses, ich scheitere, das existiert einfach gar nicht. Meine Einstellung ist eine komplett andere. Meine Einstellung ist, ich gehe das Abenteuer ein und wenn ich Glück habe, dann läuft es richtig gut. Und wenn nicht, komme ich wieder zurück und bin einfach reicher an Lebenserfahrung. Aber für mich habe ich nie das Gefühl, ich bin dann gescheitert.
Finde ich gut, die Einstellung, die trage ich auch mit. Jetzt aber trotzdem, habt ihr das quasi, also ihr seid ja dann nicht schon voll ausgewandert, so mit diesem Jahr als Ziel. Oder habt ihr das quasi alles schon angestoßen oder habt ihr nicht irgendwie gesagt, naja, wir testen mal irgendwie 2 Wochen Urlaub vorher und gucken uns sonst mal an, ob wirklich ein Whirlpool dort ist? Jetzt hängst du gerade. Du hast gerade voll gehangen.
Ja, du auch, du hast einen Freund. Jetzt.
Mist, das ist natürlich nicht so gut. Aber schieß nochmal los. Die Antwort.
Also für uns stand es relativ, wir waren uns der Sache irgendwie schon ziemlich sicher. Also wir haben die Wohnung in Hamburg gekündigt, wir haben unser Leasing zurückgehen lassen, wir haben ein Transportunternehmen organisiert, was quasi unseren ganzen Umzug einmal nach Dubai verschifft und wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt und wenn es halt nicht passt, dann ziehen wir woanders hin oder gehen zurück. Aber wir haben einfach gesagt, so, das ist jetzt unsere fette Entscheidung, wir machen das.
Schon mutig, würde ich sagen.
Wir haben auch 2 kleine Hunde, die haben wir auch direkt mitgenommen. Also das war schon, wir wollten nichts Halbes und nichts. Also wir wollten jetzt nicht irgendwie anfangen, hin und her zu pendeln oder so, sondern wir haben wirklich gesagt, wir verlagern jetzt unseren Lebensmittelpunkt.
Okay, und wo seid ihr dann angekommen oder wie habt ihr das gemacht vielleicht? Wie verlief die Auswanderung? Einfach auf eigene Faust, hattet ihr Hilfe oder so?
Genau, zuallererst haben wir uns eine Auswandereragentur zur Seite geholt, eine deutschsprachige, um einfach erstmal durchzusteigen, was ist wichtig, worauf kommt es an, was braucht man für Dokumente, gerade mit Kindern gibt es da verschiedenste Beglaubigungen, die man braucht. Genau, dann haben wir die Firma gegründet, noch während wir in Deutschland waren. Das konnten wir online machen, weil wir eine Freezone Company haben. Und dann sind wir schon rübergeflogen für den gesamten Visa-Prozess, bis wir dann unsere Emirates-ID, das ist wie so ein Personalausweis hier, in den Händen gehalten haben. Und leider, leider, leider lief bei der Auswanderung extrem viel schief. Rückblickend bin ich aber dankbar dafür. Wir wurden einfach komplett falsch beraten. Also wir hatten eine Free Zone in einem anderen Emirat, das nennt sich Al-Quwain. Wir hatten falsche Aktivitäten in unserer Firmenlizenz, weshalb wir hinterher noch eine zweite Firma gründen mussten, also doppelte Kosten hatten. Dann haben unsere Kinder über Monate kein Visum bekommen. Wenn die Kinder kein Visum haben, können sie A, hier nicht in der Anmeldeladen oder in der Schule und B, zahlt man eine Overstay-Fine für jeden Tag, den sie dann länger im Land sind. Und wir dachten wirklich, das scheitert damit, die Auswanderung, und wir müssen zurück, weil wir das nicht hinbekommen haben. Die Agentur konnte uns auch nicht helfen. Und irgendwann, nachdem Toni zigmal bei den Behörden hier war und immer kam er nach Hause, hat gesagt, jetzt ist nur noch ein Dokument und wenn wir das haben, dann haben wir es. Und es hat nie geklappt. Und an dem einen Tag hat er gesagt, Nina, ich fahre da jetzt hin und entweder wir kriegen heute das Visa oder wir müssen nach Hause. Aber das ist jetzt mein letzter Versuch. Und an dem Tag kam Toni nach Hause mit dem Visa für unsere Kinder. Er hat einfach eine komplett andere Strategie gehabt und ist da reingegangen und ist laut geworden. Und der Local hat das so gefeiert und meinte so, hä, wer bist du denn, dass du dich traust, hier laut zu werden? Komm mal und trink mit mir einen Kaffee. Und dann ist Toni mit dem nach hinten ins Office gegangen, hat einen Kaffee getrunken. Er hasst Kaffee, hat sich den runtergewürgt aus Höflichkeit. Und der ist bis heute ein total wichtiger Kontakt für uns. Denn quasi aus dieser Not heraus ist unser neues Business entstanden, Dubai Auswandern. Jetzt haben wir nämlich eine Auswandereragentur und haben uns einfach zum Ziel gemacht, es wirklich perfekt zu machen. Von der Exit-Strategie aus Deutschland raus, auch das Thema Wegzugsbesteuerung, Abmeldung und so weiter. Dann hier vor Ort die richtigen Lizenzen, die richtigen Aktivitäten, den gesamten Visa-Prozess. Dann hinterher auch die Eröffnung der Bankkonten, Führerschein umschreiben, Kindervisa. Also wirklich dieses Gesamtkonzept rausfinden, Accounting. Also wir haben wirklich so eine Full-Service-Agency und sind damit relativ schnell sehr erfolgreich geworden. Das war eigentlich nur als Nebenbusiness gedacht, weil uns halt immer so viele Leute gefragt haben, könnt ihr uns helfen? Wir haben dasselbe Problem, was ihr hattet. Die haben das in meinen Stories mitbekommen. Und wir haben es immer unentgeltlich gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, nee, also das frisst mittlerweile so viel Zeit, wir müssen schon eine Firma gründen dafür und da zumindest ein bisschen Geld für nehmen. Und innerhalb von 3 Monaten sind wir so durch die Decke gegangen, dass das jetzt mittlerweile unser absolutes Hauptbusiness ist. Also hier machen wir jetzt bei Auswandern.
Das heißt, ihr hattet quasi Glück im Unglück, ne?
Ja.
Wart dann da vor Ort, habt irgendwie auch gemerkt, was da alles schiefgelaufen ist bei eurer Auswanderung. Ihr habt aber auch eine Menge Mut mitgebracht, das irgendwie so von heute auf morgen zu machen und dann noch mit Kind und 2 Hunden im Schlepptau. Und ja, aus dieser Not heraus, die ihr erlebt habt, habt ihr quasi neu gegründet und jetzt euer erfolgreiches Unternehmen, Dubai Auswandern. Und helft anderen, die vielleicht nicht so mutig sind, das ganz alleine zu machen oder vielleicht auch in sich in diesem ganzen Getummel, was man da alles erledigen muss, nicht so auskennen oder irgendwie Hilfe brauchen. Denen helft ihr jetzt? Ist es denn schwerer geworden oder ist es einfacher geworden?
Also an Dubai ist positiv, dass das super innovativ ist und sehr, sehr schnelllebig. Aber das ist auch gleichzeitig ein negativer Punkt, weil sich hier halt ständig was ändert. Also wirklich von den Vorgaben fürs Passfoto über die Lizenzen, über den, das nennt sich KYC-Prozess, um ein Bankkonto zu bekommen, Steuern. Als wir hergekommen sind, gab es gar keine Steuern. Dann gab es auf einmal eine 5% Mehrwertsteuer. Jetzt wurde letztes Jahr eingeführt eine 9% Körperschaftssteuer, die aber erst ab einem Gewinn von 375.000 AED. Das wird auch gerade wieder gekippt. Jetzt gibt es noch so eine Kleinunternehmerregelung. Also ich persönlich, unabhängig jetzt von uns, auch wenn man es nicht über uns macht, würde aber immer empfehlen, es auf jeden Fall über eine Agentur zu machen, weil es ein komplett neues Land ist mit neuen Gesetzen, mit neuen Herausforderungen. Und da jemanden an der Seite zu haben, dem man einfach alle Fragen stellen kann. Es gibt ja auch sowas, welche Schule soll ich nehmen für meine Kinder? Welchen Kindergarten? Was für eine Krankenversicherung? In welcher Community sollten wir leben? Was empfehlt ihr da? ich brauche einen Anwalt, ich habe gerade hier Theater mit einem Kunden, was auch immer. Also es gibt so viele Sachen, wo man einfach einen erfahrenen Auswanderer an seiner Seite braucht, der das alles schon kennt, dass ich immer empfehlen würde, es über eine Agentur zu machen.
Ich habe zwei Sachen, die mir da direkt eingefallen sind. Das erste ist, das hört sich schon fast so an, als würde es sich kaum noch lohnen, so, ne? Weil man weiß es ja, viele will ja quasi so die Leute, die sagen, ich möchte Steuern sparen. Und jetzt, da, wo alle da sind, ne, wird es alles so geändert, dass es so quasi sich schon fast wie Deutschland anhört. Steuer hier, Steuer da, Steuer dort.
Ja.
Aber es ist ja nicht das einzige Thema, warum man da vielleicht auswandert. Die Frage vielleicht, ihr habt irgendwie 2020 dann, 2021 wahrscheinlich irgendwie so gegründet, ne? Und dann habt ihr da quasi einen Boom erlebt. Das ist ja diese Nach-Corona-Zeit oder mitten in Corona wahrscheinlich sogar noch. Ist das viel mehr geworden? Und warum denkst du, wollen so viele Menschen auswandern?
Also es ist auf jeden Fall mehr geworden, wenn man sich auch die Statistiken anguckt. Dubai wächst und wächst und die haben auch einen sogenannten 2040-Plan. Das heißt, wir sind jetzt bei ungefähr 3,5 Millionen Einwohnern und bis 2040 ist der Plan mindestens bei 7 Millionen. Also hier passiert ganz, ganz viel und man sieht das auch an den Statistiken von den deutschen Auswanderern. Also Tendenz ist weiterhin steigend und viele sehen ja immer nur die Influencer. Ja, logischerweise, weil das die einzigen sind, die das öffentlich machen. Aber der Großteil unserer Kunden sind natürlich keine Influencer, sondern einfach ganz normale, selbstständige Menschen. Meistens, die remote arbeiten können. Weniger Leute, die sich dann hier vor Ort erst ein ganz neues Business aufbauen. Aber auch das haben wir mit Foodtruck, Beauty-Salon und so weiter. Also das haben wir auch. Aber hauptsächlich sind es Menschen, die quasi ihre Kunden mit rübernehmen können und die dann einfach steuerfrei sind, weil ja, es gibt diese 9% Körperschaftssteuer, die eingeführt worden ist, aber die greift im Prinzip für niemanden, weil die Einkommensteuer ist immer noch komplett bei 0%. Und die Körperschaftssteuer zahlst du ja erst ab einem Gewinn von 375.000 AED, also aktuell knapp 93.000 Euro. Und wenn du dir jetzt aber einfach ein höheres Gehalt auszahlst, kommst du ja gar nicht über die Gewinnschwelle von 93.000 Euro. Heißt, taktisch zahlt niemand von uns diese 9% Körperschaftssteuer und du bist halt immer noch bei Null.
Okay, das heißt, wer kommt denn da so zu euch? Also ich sag jetzt mal die Laura Müller, ja, einfach mal um irgendeinen Namen jetzt einfach in den Raum zu werfen, die meldet sich jetzt bei dir, Nina, und sagt, warum möchte die auswandern? Was sind so die typischen Gründe von der Laura Müller?
Witzigerweise, was die in Deutschland natürlich ungern hören wollen, ist das Steuerthema meistens immer nur zweit- oder drittrangig. Also das wird ganz, ganz selten genannt. Die häufigsten Sachen ist eigentlich die politische Lage in Deutschland, wie sich Deutschland entwickelt, wie die Wirtschaft in Deutschland sich entwickelt, die Bürokratie, die da herrscht, die Unsicherheit. Du liest ja jetzt jeden Tag in der Zeitung, hier wurde jemand abgestochen, hier wurde in der Schule jemand vergewaltigt. Hier wurde jemand angegriffen auf der Straße. Also es passiert einfach so unglaublich viel. Ständig wird irgendwas geklaut. Ich war ja mit meinem Kleinen zum Beispiel in Deutschland, bin gerade gelandet, den Kinderwagen in den Hausflur gestellt, der auch noch abgeschlossen war, war oben bei meiner Cousine frühstücken, gehe runter und mein Kinderwagen ist weg. Also einfach solche Sachen. Das nervt, das ist einfach nervig. Dann haben wir ein riesiges Thema in Deutschland mit dem Bildungssystem. Wir haben ein Fachkräftemangel, der einfach da ist. Viele Unternehmer schaffen es nicht mehr, motivierte Mitarbeiter zu finden. Es lohnt sich nicht mehr, quasi selbstständig zu sein. Und das sind alles so Themen. Also das Hauptthema ist eigentlich, also das ist unser unsere Main Clients sind eigentlich Familien mit Kindern. Und immer dann, wenn quasi ein Kind geboren wird, ändert sich ja das Mindset auch einfach der Menschen. Man hat einen ganz anderen Fokus. Man hat nicht mehr nur Verantwortung für sich selbst, sondern einfach auch noch für andere Lebewesen. Und da ist es, glaube ich, oft, das ist das, was ich erkenne, dieser Punkt, wo die Menschen umdenken und sagen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Worauf kommt es an? Und das ist Sicherheit, ein Thema, was einfach extrem wichtig ist. Ich möchte Sicherheit für mich und meine Familie haben. Ich möchte ein gutes Bildungssystem haben. Ich möchte ein gutes Gesundheitssystem haben, dass im Fall der Fälle, wenn mal irgendwas ist, dass ich auf jeden Fall gute Ärzte vor Ort habe. Und ich möchte gut leben können. Ich möchte es quasi zivilisiert haben. ich möchte einkaufen gehen können, ich möchte quasi vieles von dem, was ich aus Deutschland schon kenne, weiterleben, aber es quasi verbessern. Und da hat Dubai hier einfach den Perfect Place erschaffen, muss man einfach so sagen.
Das hört sich ja auch alles mega verlockend an. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Für mich war immer Grund Nummer eins, warum ich überhaupt übers Auswandern nachgedacht habe, die Sonne. Ganz einfach, die Sonne. Ne, also sobald es hier irgendwie bei uns kälter wird und irgendwie du stehst morgens auf, es ist dunkel, du gehst abends schlafen, es ist dunkel und noch kalt dazu, du musst drei Jacken anziehen, da ist das nicht meins. Ich meine, ja, ich bin zur Hälfte Jamaikaner, also dort ist irgendwie 40 Grad das ganze Jahr lang. Also von daher, ich bin hier nicht in meiner normalen Natur sozusagen. Ne?
Ja.
Das ist immer Nummer eins Grund gewesen, aber klar, ich krieg jetzt auch Nachwuchs, wenn die Folge draußen ist, dann ist es wahrscheinlich schon soweit gewesen. Und da denkt man mit Sicherheit anders. Das kann ich mir schon vorstellen, wie du es auch gerade gesagt hast. Man hört aber trotzdem noch, und ich glaube, deswegen hat Dubai diesen negativen Ruf, so viele Dinge, die da verschleiert werden. Und ja, offensichtlich ist die Welt schön, aber inwiefern kannst du was sagen zu diesen, ja, die Menschenrechten oder was auch immer. Kann man da überhaupt irgendwas sagen? Weil ich bin super ehrlich, ne? Wenn ich jetzt über Google, dann finde ich irgendwelche Medienberichte, da weiß man nicht, soll man es glauben, soll man es nicht glauben. Ich mache dir auch nicht alles besser zu wissen. Ja? Und wenn es jemand besser weiß als ich, dann vielleicht du. Und ja.
Also, es ist auf jeden Fall nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt auch in Dubai negative Punkte. Was aber diese ganzen Berichte angeht, mit man hat hier keine Menschenrechte und die Arbeiter werden hier versklavt und so weiter. Das kann ich auf jeden Fall verneinen. Denn ich bin jemand, ich bin hier auch nicht nur in meiner Bubble und lebe hier in meinem Haus und krieg nicht mit, was an den Randgebieten, so wie das immer so genannt wird, passiert. Wir selber haben mittlerweile über 25 Mitarbeiter, auch Mitarbeiter im Niedriglohnsektor, die auch in Randgebieten wohnen und wir kriegen ganz viel mit, die laden uns auf Geburtstage ein und so. Also wir mischen uns hier unter die Menschen und wir fragen auch. Und es gibt immer Arschloch-Arbeitgeber, die ihre Angestellten schlecht behandeln. Aber ich kriege davon überhaupt nichts mit. Also ich unterhalte mich mit den Nannies, ich unterhalte mich mit den Taxidrivern. Ich frage immer, wie fühlt ihr euch? Wollt ihr wieder zurück? Vermisst ihr eure Heimat? Und alle, ausnahmslos, ich habe noch nie was anderes gehört, alle sagen immer, ich will einfach, dass meine Familie hierher kommt. Also keiner will wieder zurück in seine Heimat, keiner fühlt sich hier unwohl, sondern die sagen, was Dubai mir bietet, ist so unglaublich, ich will, dass jeder meiner Familie davon profitieren kann. Und die versuchen eher, die Leute rüberzuholen, zum Beispiel unsere Nanny, da haben wir ihren Neffen jetzt hier, der arbeitet auch bei uns, der wollte unbedingt herkommen. Jetzt fängt ihr Bruder noch bei uns an. Also es gibt ganz, ganz klare Regeln und es gibt hier auch einen ganz klaren Arbeitsschutz. Also wenn du jemanden angestellt hast, dann gibt es hier maximal eine 6-Tage-Woche. Du kannst die nicht 7 Tage arbeiten lassen. Das ist verboten. Wenn der einmal zur Polizei geht und das anzeigt, dann möchtest du nicht in der Situation stecken. Also da machen die gar keinen Spaß. Ne? Du darfst auch nicht die Pässe einbehalten. Absolut per Gesetz illegal. Wenn du von irgendwem den Pass hier einbehältst von deinen Mitarbeitern und die zur Polizei gehen, dann kriegst du erstmal ein Travel Ban, dann kommst du hier nicht mehr raus. Also die sind da sehr, sehr strikt. 6-Tage-Woche, dann brauchen die 30 Tage mindestens Urlaub im Jahr, ist verpflichtend. 30 Tage Urlaub. Und alle 2 Jahre musst du denen einen Flug in die Heimat bezahlen. Auch das ist verpflichtend. Dann musst du denen das Visum bezahlen und du musst denen die Krankenversicherung zahlen. Also am Ende des Tages gibt es ganz klare Regeln und an die muss sich auch gehalten werden. Und
Die Frage ist wahrscheinlich nicht nach mittelständigen Unternehmen, sondern eher das, was man auch vermutet, ne? So diese ganz großen Unternehmen, die dann wirklich die ganz kleinen Arbeiter ausbeuten oder da die bei den Bauarbeitern, ne, das Sicherheitsrisiko einfach riesig ist. Die Frage ist, was kann man dagegen machen? Nichts, um ehrlich zu sein. Du kannst nichts dagegen machen. Und hat das jetzt was mit meinem Gedanken zum Auswandern zu tun? Ich unterstütze es ja nicht damit, indem ich da hinauswandere. Ich verhindere es aber auch nicht, indem ich nicht hinauswandere. Das ist zumindest so mein Gedanke momentan. Ja?
Und du kannst ja immer noch einen positiven Impact haben, indem du zum Beispiel einfach, was wir jetzt machen, wir zahlen den Mitarbeitern überdurchschnittlich viel Geld, wir behandeln sie gut, wir laden sie, wie gesagt, zu unseren Geburtstagen ein, die laden uns ein, wir machen Firmenfeiern, wenn bei denen mal irgendwas ist, wissen die, die können immer auf uns zukommen, die können sich auf uns verlassen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass man ein positives Arbeitsumfeld schafft und das, was man macht, egal ob du jetzt einfach nur einen Gärtner hast oder ob du wirklich eine Company hast wie wir, wo du angestellt hast, dass du einfach selber die positiv behandelst und einfach für den Change bist, dass die nicht irgendwie wie Sklaven behandelt werden. Ich habe es, wie gesagt, wirklich noch nie mitbekommen, auch wenn ich mit den Leuten spreche, die fühlen sich immer alle wohl. Und man muss auch einfach mal schauen, aus welchen Verhältnissen die vorher gekommen sind, ne? Wenn man jetzt sagt, ey, die leben da zu viert in einer Einzimmerwohnung hier und verteufelt das. Ja, aber wenn du mit den Schwestern, sagen sie dir, die hatten vorher gar kein Dach über dem Kopf, ne, und hatten kein fließend Wasser. Also für die ist das schon ein absolutes Upgrade und die freuen sich total, dass sie halt endlich so leben können, wie sie leben. Also für die, die kommen hier auch mit einem Wunsch her, eines besseren Lebens, genau wie wir auch. Und das erhalten sie hier in aller Regel auch.
Ja. Das heißt, so für Familien, das ist so das Hauptding, also die Hauptauswanderer sind eigentlich Familien bei euch, was man wahrscheinlich überhaupt gar nicht denkt, ne? So, ja. Man denkt so halt, wie du sagst, ne? Man denkt, das sind nur Influencer, nur Millionäre, aber wirklich eigentlich nur durch dich weiß ich, na klar, auch weil ich selbst dort war, aber da siehst du ja auch dieses ganze Bling-Bling, ne? Aber eigentlich nur durch dich weiß ich, wie viele Deutsche es eigentlich gibt, die dort ganz normal leben oder auch in anderen Ländern, ne? Also so ganz normale Menschen, die jetzt nicht irgendwie Millionen auf dem Konto gleich haben. Und würdest du sagen, ihr seid also immer noch super happy dort und genießt das Leben dort?
Ja, also ich würde niemals zu irgendwas für immer sagen, aber Stand jetzt ist das hier mein für immer. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, nach Deutschland wieder zurückzugehen, das nicht. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann im Leben nochmal weiterzuziehen, mir nochmal was anderes anzugucken. Aber einfach Dubai, wenn ich das so beschreiben muss, dann sage ich immer, Dubai macht das Leben extrem einfach. Es ist so serviceorientiert. Man kann sich alles zu jeder Zeit nach Hause bestellen. Diese Leute sind einfach extrem freundlich. Man hat einen Direktflug nach Deutschland. Also Dubai macht das Leben extrem, extrem entspannt. Man muss, wenn man gerade ein Baby bekommen hat, ich habe ja dann hier in Dubai auch nochmal mein drittes Baby bekommen, dann bist du einfach in der App und egal ob Einkauf, jetzt Essen, Getränke, ein Gärtner, eine Massage, Maniküre, du kannst dir alles jederzeit nach Hause bestellen und das macht das Leben sehr, sehr komfortabel, extrem auch mit Kindern. Es gibt hier ein so Riesenangebot an Spielplätzen, in jeder Community gibt es eigene Spielplätze, riesige Parks, die Restaurants haben meistens immer Kinderspielecken und auf diesen Komfort kann und möchte ich auch gar nicht mehr verzichten.
Aber wie ist es, Freunde, Familie? Weil die kannst du ja jetzt nicht mit ins Gepäck nehmen. Vermisst ihr die?
Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Also erstmal habe ich mir hier ein gutes Netzwerk aufgebaut. Einige von unseren Freunden sind auch ausgewandert. Mein Bruder ist auch ausgewandert. Meine Cousine ist 4-mal im Jahr hier. Und was ich empfinde, ist, dass wir, wenn wir immer in Deutschland sind oder wenn unsere Familie natürlich hier auch oft zu Besuch kommt, bietet sich ja an, dass die Zeit, die man hat, auf einmal viel, viel intensiver ist. Man macht Sachen, die man sonst nie zusammen machen würde, weil das quasi ist, als ob man gemeinsam im Urlaub ist. Man zeigt denen seine neue Heimat, man geht in Beachclubs, man geht in Freizeitparks und so weiter und man ist auf einmal eine Woche ganz intensiv die ganze Zeit zusammen oder 2 Wochen. Das hat man in Deutschland ja gar nicht. Da fährt man halt mal rüber zum Kaffee eine Stunde und dann ist man halt auch wieder weg. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass das Bonding, was wir haben, seitdem wir ausgewandert sind, viel, viel doller ist.
Das ist ein interessanter Gedanke, ja. Das kann ich mir vorstellen, was du meinst damit. Okay, wie kann ich mir das Leben von dir, aber auch von deinem Mann Toni so als Unternehmerin und Unternehmer so in Dubai vorstellen?
Also es ist in Dubai, wissen die meisten wahrscheinlich, üblich, eine Nanny zu haben. Auch wir haben 2 Nannys sogar. Und das heißt, das muss ich schon mal vorab nehmen, nicht, dass man sich selber um seine Kinder nicht kümmert, sondern Nannys ist so der Überbegriff für Hausdame oder Hilfskraft einfach. Also die kümmern sich um alles. Die sind zu Hause, um Pops anzunehmen, zu putzen, zu kochen, mit den Hunden Gassi zu gehen. und uns auch mit den Kindern zu unterstützen. Wobei das eigentlich bei uns echt weniger der Fall ist. Bei uns ist es vom Tagesablauf quasi so, wir stehen morgens alle zusammen auf. Dann ist hier erstmal Chaos. Dann machen sich alle fertig. Wir haben eine Schule gewählt, die erst um 9 Uhr startet. Also haben wir es eigentlich relativ gemütlich morgens und frühstücken zusammen und ja, gammeln noch so ein bisschen rum. Haben wir auch noch Zeit zu spielen. Dann bringen Toni und ich die großen Jungs zur Schule. Kita, Vorschule, alt sind die.
Ja.
3 und 5.
Oh.
Genau, aber die gehen quasi ins selbe Gebäude. Da ist dann einmal, das nennt sich Pre-KG und KG1. Dann gibt es KG2 und dann fängt quasi die erste Klasse an. Und die sind quasi im selben Building. Dann geben wir die ab bis 2 Uhr. In der Zeit fahren wir ins Office. Meine Kleine ist in der Zeit mit den Nannies. Oder ich, das ist so bei mir 50-50, oder ich arbeite von zu Hause aus. Dann um 2 Uhr holen wir alle zusammen die Jungs wieder ab und dann ist immer Family Time, dann machen wir irgendwas mit den Kindern, manchmal schwimmen gehen, an den Strand, in die Mall, essen gehen, zu Hause rumgammeln, sportliche Aktivitäten von den Jungs, das gibt's ja auch noch. Und dann gegen 19.30 Uhr bringen wir die 3 Kinder ins Bett und dann ist eigentlich nur noch Abend ausklingen lassen, für uns als Unternehmer natürlich sehr, sehr oft noch langes Arbeiten bis spät. Aber das können wir uns halt ganz gut selber einteilen und dann startet der nächste Tag.
Das heißt, ihr arbeitet so erste Tageshälfte und dann wieder so am Ende des Tages.
Genau, also je nachdem, wie viel wir dann tagsüber nicht geschafft haben, wie viele Leads eingegangen sind und so weiter, zieht sich das abends noch ein bisschen. Manchmal ist es auch so, dass Toni länger im Office ist und ich die Kinder alleine abhole und dann erstmal alleine was mit denen mache. Aber die Regel ist halt, dass einer von uns auf jeden Fall den Nachmittag mit den Kindern verbringt und vorzugsweise halt alle zusammen. Aber wir wollten halt nicht dieses bis 18 Uhr im Office sitzen, die Kinder sind immer nur in Fremdbetreuung, sondern wir wollen schon selber wirklich Einfluss auf unsere Kinder haben und ja, als Vorbild einfach sein und nicht die Eltern sein, die eigentlich nie da waren.
Mhm. Klingt eigentlich ganz normal, wie hier auch, ne? Also ja. Hätte auch so einen deutschen Tagesablauf beschreiben können, dass er vielleicht eine halbe Stunde früher anfängt. Ja. Ja, cool. Jetzt weiß ich aber, da wollte ich nochmal
da muss ich dazu sagen, es ist halt nicht wie in Deutschland. Und da kommen wir wieder zu diesem Komfort. Weil normalerweise würde ich ja jetzt neben meiner Arbeit, nach meiner Arbeit, vor meiner Arbeit mit den Kindern währenddessen den Haushalt machen. Während die da spielen, würde ich sagen, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss kochen, ich muss jetzt einkaufen, ihr müsst jetzt leise sein, ich muss putzen, ich muss was auch immer. Und diesen ganzen Part habe ich halt nicht. Also die Zeit, die ich mit meinen Kindern habe, ist absolut einfach nur Quality Time. Ich musste in der Zeit nichts anderes machen, weil ich halt quasi diesen ganzen Haushaltspart, auf den ich keinen Bock habe, Wäsche waschen, Wäsche bügeln, kochen, putzen, das habe ich komplett abgegeben. Betten beziehen, das mache ich alles nicht. Ich verschwende meine Zeit damit nicht, sondern ich habe dafür Leute, die das machen, die Sachen, auf die ich keine Lust habe. Und Kochen ist so ein kleines Hobby von mir, das mache ich halt trotzdem oft noch, aber im Prinzip die Sachen, die ich nicht machen möchte, die muss ich nicht mehr machen. Und dadurch habe ich für mich, für mein Leben viel mehr qualitativ hochwertige Zeit.
Okay, verstehe. Na, das ist natürlich ein schöner Luxus auch, den man dort hat, muss man einfach sagen, ne? Etwas, was auch einfach hier in Deutschland gar nicht möglich ist, allein finanziell, ne? Da ist es natürlich nochmal ein bisschen anderes. Worauf ich hinaus wollte ist, ihr wart jetzt in Bali länger, ne? Und ich habe deine Storys nicht so ganz verfolgt, aber immer mal so ein bisschen. Und Bali war ich auch schon. Und ich finde Bali auch mega. Und es ist auch so ein klassisches Aussteigerland, aber doch ein riesen Kontrast zu Dubai, würde ich sagen. Was gefällt dir besser? Oder wo gibt es Vor- und Nachteile?
Es gibt Vor- und Nachteile. Und wir saßen wirklich auf Bali mit Zetteln da. Und es hat sich über Wochen gezogen. Und wir haben immer eine Pro- und Kontraliste geschrieben, weil wir uns selber gar nicht mehr sicher waren. Und merkwürdigerweise, obwohl es so anders ist, ist es so gleich. Also wenn es ums Thema Serviceorientiertheit geht, alles nach Hause bestellen, Taxi fahren, gute Restaurants, gute Cafés und so weiter, da ist Bali genau vom Lifestyle her wie Dubai. Das unterscheidet sich überhaupt nicht. Und wir haben echt hin und her überlegt, und haben uns letztendlich noch einmal, ein zweites Mal quasi für Dubai entschieden. Und aus folgenden Gründen. Also zum einen hast du nach Deutschland 6 Stunden Zeitunterschied, was für uns sich sehr, sehr, sehr schwierig gestaltet hat, weil wir nun mal Kinder haben. Das heißt, die Kinder sind um 2 oder selbst wenn es 3 Uhr war, aus der Kita gekommen. Da war es in Deutschland 9 Uhr. Das heißt, bis dahin konnten wir noch mit keinem Kunden sprechen. Wir konnten nicht telefonieren, weil es zu früh war. Jetzt sind wir die ganze Zeit mit den Kindern. Die gehen um 20 Uhr schlafen. Da ist es in Deutschland 14 Uhr. Und da können wir jetzt erstmalig anfangen zu arbeiten. Das heißt, wir haben eigentlich regelmäßig immer bis 2, 3 Uhr nachts gearbeitet, mussten dann trotzdem um 7 Uhr morgens mit den Kindern aufstehen. Und das hat schon etwas geschlaucht. Der Tag hat sich ein bisschen verschoben. Dabei den Vormittag hatten wir komplett für uns, ne? Also wir sind immer morgens direkt das Erste. Nach dem Kita-Drop-Off sind wir zum Sport gegangen. Dann sind wir essen gegangen, also frühstücken. Dann haben wir uns ausgeruht. Also es war für mich, für meinen Körper sehr viel, dass ich sehr viel auf einmal wieder für mich getan habe, was ich hier in Dubai ein bisschen verloren habe. Das hat mir gut getan, aber einmal diese 6 Stunden mit der Arbeit, das war ein Problem.
Sicherheit.
Dann haben wir das Problem, dass es halt von hier, von Dubai aus schon 9 Stunden sind. Von Deutschland musst du hier nochmal in der Region umsteigen und nochmal 6 weitere Stunden fliegen. Heißt, wenn mal irgendwas mit der Familie ist, du bist nicht mal eben schnell da. Und mir ist das wichtig, weil ich einfach ein Familienmensch bin. Ich möchte zumindest im Kopf haben, dass ich schnell drüben sein kann, wenn ich es möchte. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir ja auch die Regenzeit da haben, fast 4, 5 Monate lang, wo es die ganze Zeit aus Eimern schüttet. Und ich bin einfach kein Freund von viel Regen. Ich mag das nicht. Und der Punkt, der für uns quasi der entscheidende Punkt, der es dann war, weil selbst bis zu diesem Zeitpunkt haben wir immer auch gesagt, das kann man irgendwie alles regeln und das kann man handeln. Der entscheidende Punkt war der Verkehr. Du hast einen unglaublichen Verkehr und also eigentlich musst du immer mit dem Roller unterwegs sein, weil mit dem Auto brauchst du für 5 Kilometer teilweise 1 Stunde. Also wirklich, das haben wir selber getestet. Und jetzt haben wir das Problem, wir haben gerade ein Baby. Ein Baby kann noch keinen Helm tragen, also wollten wir mit dem Baby keinen Roller fahren. Wenn wir aber mit dem Auto gefahren sind, dann hat es einfach ewig gedauert. Dann haben wir es halt so gehandelt, dass wir mit den Kindern meistens mit dem Roller vorgefahren sind und die Nannys mit dem Baby, mit dem Auto hinterher und kamen dann einfach später irgendwo an. Aber der ganz entscheidende Faktor, der mit diesem Verkehr zusammenhängt, im Fall der Fälle, dass dir was passiert, sei es ein Unfall, sei es wie bei meinem Sohn ein schwerer Asthmaanfall, schaffst du es nicht rechtzeitig im Krankenhaus. Keine Chance. Wir haben so oft beobachtet, wie ein Krankenwagen einfach feststeckte und über Minuten trotz Blaulicht nicht nach vorne und nicht zurückkam. Und in der Situation will ich in meinem Leben nicht stecken. Und mit 3 Kindern besteht einfach das Risiko, dass mal irgendwas ist, wo du schnell im Krankenhaus sein musst. Und wir hatten schon einige solcher Fälle. Und da haben wir gesagt, nein, einfach nein. Da ist Dubai der Place to be. Ich brauche hier 3, 4 Minuten, bis ich im Krankenhaus bin. Und das können die entscheidenden Minuten sein. Und das ist auf Bali einfach nicht gegeben. Und so sehr ich Bali liebe und so schön ich es da finde und natürlich finanziell auch ein ganz anderer Aspekt, ne? Bali ist viel, viel, viel günstiger als Dubai. Aber die Sicherheit meiner Kinder steht für mich an oberster Priorität. Und das war der Grund, warum wir uns erneut für Dubai entschieden haben.
Ja, absolut verständlich. Das heißt, aber auch grundsätzlich so Sicherheit schätze ich dort auch noch mal ein bisschen anders. Und auch gerade dieses Thema Bildung, ne, wenn man so an die Kids dann denkt, ne, das ist da auch auf einem ganz anderen Level. Okay, jetzt, aber du hast es schon angesprochen. Wir müssen einmal natürlich auf das Thema kommen. Sport, welche Rolle spielt das? Dein Mann war Profisportler, also ich nehme an, für ihn eine große Zeit seines Lebens auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Wie ist es jetzt bei ihm und bei dir?
Du kennst ja meine Story schon. Für mich hat Sport immer nicht so eine große Rolle gespielt. Es lief immer so ein bisschen nebenher und ich habe mich auch immer wieder an Sport versucht, aber habe nie die richtige Freude daran empfunden, auch wenn ich es richtig durchgezogen habe. Viele sagen ja immer, du musst Sport einfach lange durchziehen und dann kommt diese Freude. Für mich ist Sport Mittel zum Zweck. Also ich mache Sport einfach, weil ich gesund sein will, weil ich ein gesundes Leben führen möchte und das einfach dazugehört. Ich hatte lange Zeit mit Rückenschmerzen, mit Skoliose zu kämpfen und ich habe gesagt, ich will das halt nicht. Ich will nicht wie so eine Oma aus dem Bett aussteigen und meinen Kindern sagen, oh, ich kann da jetzt nicht hochkrabbeln aufs Klettergerüst, weil ich habe Rückenschmerzen. Das ist einmal eine bewusste Entscheidung für mich. Ich weiß, das gehört zu einem gesunden Leben dazu und deswegen mache ich Sport und durch dich habe ich tatsächlich echt in die Routine gefunden. Wir haben uns ja dann regelmäßig zweimal die Woche, mindestens eher dreimal die Woche getroffen, online getroffen. Und du hast mir Trainingspläne fertig gemacht. Und ich habe für mich festgestellt, ich muss es mit einem Personal Trainer machen. Ich schaffe es nicht alleine, mich zu motivieren. Wenn ich dann einen Trainingsplan habe, dann halte ich ihn einfach nicht ein und verschiebe das nochmal auf morgen und so, weil Sport für mich einfach keine Leidenschaft ist. Aber auf Bali habe ich nochmal eine ganz neue Routine entdeckt. Da habe ich nämlich mit Reformer Pilates angefangen und mit Stretching. Und ich habe so einen positiven Effekt auf meinen Körper gespürt, einfach auf meine Gesundheit, auf meinen Kopf, auf meine mentale Gesundheit, dieses Abschalten. Und seit Bali ist es für mich quasi gar nicht mehr wegzudenken. Also ich brauche jetzt richtig Sport. Auch wenn ich jetzt immer noch nicht freudestrahlend losgehe und sage, ja, ich darf jetzt Sport machen, aber ich merke, ich brauche es. Also jetzt ist es für mich an einem Punkt und wir haben gestartet vor 10 Monaten. Vor 10 Monaten haben wir gestartet, quasi direkt nach der Geburt meiner Tochter, haben wir gesagt, okay, ja, 1.1. haben wir gestartet, ne?
Das kann gut sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr, ja.
Aber so ungefähr, ja. Da war meine Tochter gerade irgendwie 8 oder 9 Wochen alt, haben wir quasi mit einer leichten Rückbildung gestartet und dann haben wir es langsam gesteigert, irgendwann auch mit Gewichten gearbeitet und ja, ich mag das kaum zugeben, aber es ist für mich an einem Punkt, wo ich sage, es ist nicht mehr wegzudenken. Also ich brauche das jetzt, um mich wohlzufühlen. Und da geht es bei mir nicht darum, dass ich irgendwie ein Ziel hatte, das weißt du auch. Ich hatte jetzt nicht ein Ziel, ich will irgendwie schlanker werden oder irgendwas, sondern ich wollte einfach fitter werden. Und das merkt man. Das hat funktioniert.
Einfach, ich kann mich an einen Satz von dir erinnern, du möchtest wieder den Körper so richtig spüren, ne? Gerade nach der Geburt. Na, dann da fühlt man vielleicht die Muskulatur auch gar nicht mehr so, wie man es gewohnt war. Man fühlt sich einfach nicht wie man selbst. So. Und das war eins der Ziele, was wir natürlich auch damit hinbekommen haben. Und umso schöner ist es jetzt, dass du ja auch etwas gefunden hast, unabhängig von dem Training, was du nicht magst, dass du magst mit diesem Reformer-Training, was du auf Bali entdeckt hast. Also es ist auch, glaube ich, wichtig, dass man Sport als etwas sieht, was man einfach braucht, als Tool, ne, für die Gesundheit.
Ja.
Es geht auch nicht anders, ne? Würde ich sagen, dass Bewegung immer einen wichtigen Teil spielen muss, eine richtige Rolle spielen muss. Aber man muss auch einfach die Augen aufhalten und es wird irgendwas geben, was dir vielleicht Spaß macht und du hast es gefunden, das ist doch cool. Ja?
Ja, bin ich auch super happy mit. Also das ist echt was, wo ich sehr am Ball bleibe. Aber auch, weil ich halt wirklich merke, was das für ein Ausgleich für mich ist. Also ich sehe das halt gar nicht mehr als, oh, ich muss jetzt zum Sport, sondern mein Mindset hat sich verändert. Es ist jetzt dieses, oh, ich habe jetzt die Stunde für mich, nur für mich. Da sind keine Kinder, da gibt's kein Geschrei, da gibt's keinen Call, da gibt's keine E-Mails, die ich beantworten muss. Das ist meine Zeit, wo ich nur für mich da bin. Und seit ich diese Einstellung zum Sport habe, genieße ich halt diese eine Stunde. Für mich, meine Stunde.
Ja, Me-Time quasi auch, ne?
Ja.
Inwiefern hilft dir das für deinen Alltag? Und ich würde ja schon sagen, dass du auch zum Teil auf jeden Fall einen stressigen Alltag hast, ne? Also grundsätzlich, du bist Mama, ne? Also da wird es immer mal irgendwie Energieraum zugehen, ne? Also man will oder nicht. Und dann hast du natürlich noch das Unternehmen mit deinem Mann und es fordert auch viel Energie, viel Denkleistung. Ist bestimmt auch mal stressig. Inwiefern hilft?
Also für mich ist es eine Streckbewältigung, Sport. Ich merke halt, dass ich wirklich, das ist die einzige Zeit, wo mein Kopf nicht rattert. Das ist so mein Naturell, dass ich wirklich die ganze Zeit übers Unternehmen nachdenke, auch wenn ich aktiv gar nicht mehr so viel im Unternehmen arbeite, sondern wirklich ins Unternehmertum gegangen bin und eher am Unternehmen arbeite. Aber als Unternehmerin, die Arbeit hört halt nie auf. Und deswegen rattert mein Kopf die ganze Zeit. Also es gibt immer etwas zu tun. Es gibt nie den Moment, wo ich quasi meinen Stift fallen lassen kann und sagen kann, aber für heute habe ich alles geschafft. Meine To-Do-Liste ist nie zu Ende. Und beim Sport habe ich halt die Möglichkeit, ich kann nicht mal eben kurz ans Handy gehen. Ich kann nicht mal eben kurz telefonieren oder eine E-Mail beantworten, sondern das ist handyfreie Zeit. Und natürlich, mein Kopf hat auch da Ideen. Aber ich muss mich halt auf den Sport dann konzentrieren und bin quasi abgelenkt, positiv gemeint. weil ich mich auf den Sport konzentrieren muss. Und das hat mir mental sehr, sehr viel geholfen. Einfach um den Stress abzubauen und quasi meinen Kopf einmal freizuschaufeln.
Also Teil deiner Work-Life-Balance, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Was gehört für dich noch dazu, dass du so, also eine schöne Work-Life-Balance hast?
Also, auch wenn viele natürlich immer sagen, dass Geld nicht glücklich macht. Natürlich kannst du dir Glück von Geld nicht kaufen. Kannst du auch keine Gesundheit von Geld kaufen. Klar, kannst du dich gesünder ernähren und so. Aber die Freiheit, die ich mir durch meine Arbeit erschaffen habe, dass ich nicht mehr auf Preise achten muss, dass wenn ich eine Massage haben möchte, ich sie mir bestellen kann, dass wenn ich Hunger auf Pasta habe, ich sie mir bestellen kann, wenn ich keine Lust habe auf Kochen, wenn ich sage, ich möchte jetzt gerade nach Deutschland fliegen, suchen will, ich das machen kann, das gehört für mich auch zu meiner Work-Life-Balance, dass ich einfach nicht mehr auf meinen Kontostand gucken muss. Das war nämlich ja mein Leben lang eigentlich so. Also ich bin sehr arm aufgewachsen, auch im Studium hatte ich immer sehr wenig Geld und musste immer gucken, dass ich die Miete zahlen kann. Oder es gab auch Monate, wo ich den Vermieter anrufen musste und fragen musste, kann ich die Miete ein bisschen später zahlen? Und diesen ganzen Ballast nicht mehr zu haben, weil Geld kann halt einfach zu einem Riesenthema im Leben führen, wenn man es nicht hat. Und da bin ich einfach froh, dass ich davon komplett frei bin. Und das ist für mich eine extrem hohe Lebensqualität, die ich mir dadurch erschaffen habe. Und dabei geht es für mich nicht darum, irgendwelche teuren Autos zu fahren oder teure Designerklamotten zu tragen oder so, sondern wirklich um diese Freiheit tun und machen zu können, wann ich es will und was ich will.
War das dann auch dein Antrieb quasi?
Ja, also mein Antrieb war immer, dass ich keine Geldsorgen haben möchte, weil das natürlich in der Kindheit extrem prägend war. Es gab Phasen, dann durfte ich nicht mit auf Klassenfahrt fahren und musste beim Förderverein Anträge stellen und so. Das war wirklich keine schöne Zeit und als Kind auch unglaublich peinlich. Und ich habe mir immer selber geschworen, das wird es bei mir niemals geben. Das wird es bei mir nicht geben. Ich will das nicht. Und ich habe mit 14 Jahren angefangen zu arbeiten und arbeite seitdem durchgängig. Habe oft 3 Jobs gleichzeitig gehabt und konnte mir dadurch mein eigenes Leben immer finanzieren. Also ich hatte immer eine eigene Wohnung und ein eigenes Auto und so. Und ich konnte sogar einmal im Jahr in Urlaub fliegen. So Sachen, auf die ich Wert gelegt habe, einfach mich weiterzubilden, indem ich reise. Und ja, irgendwann ist es dann halt, haben wir es geschafft, es so doll hoch zu skalieren, dass ich halt wirklich gar nicht mehr auf mein Konto gucke. Nie, nie. Ich überlege nie, ob ich mir irgendwas kaufen kann oder einen Flug buchen kann oder sonst irgendwas. Ich mache das, wonach mir ist. Und das ist für mich Lebensqualität.
Ja, fühle ich. Auch was du erzählt hast, so, ne, wie man aufwächst, ne, diese Probleme in Anführungszeichen. Ich glaube, wenn man das mal miterlebt habt, das treibt schon ganz gut an. Also ist bei mir absolut genauso und demnach auch dasselbe Ziel. Und ich glaube auch, dass das erfolgreiche Menschen ausmacht, ne? Dass es eben vorher eben nicht so war. Ja, man hat bestimmt auch mal die Story, wo Leute schon vorher, denen ging es vorher phänomenal, die kommen aus reichen Familien. Ja, natürlich gibt's auch, aber es ist für mich viel inspirierender und schöner, wenn das Personen sind, die das alles nicht hatten, also die auch das Gegenteil davon kennen und sich das alles selbst erarbeitet haben. Und es ist einfach schön. Vielleicht hast du ja auch einen Tipp. Es wird bestimmt den einen oder anderen oder die ein oder andere geben, die sagt, oh Nina, das ist richtig cool, wie du das geschafft hast. Hast du einen Tipp für mich so als vielleicht junge oder auch ältere Gründerin?
Also mein Tipp ist es, wenn du den Wunsch hast, dich selbstständig zu machen, mach es einfach. Dieses Scheitern, wie gesagt, gibt es in meinem Mindset nicht, sondern alles, was du machst und selbst wenn du scheiterst, ist es ein Learning und dann kannst du es nächstes Mal besser machen. Für mich persönlich ist die Selbstständigkeit das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich halt nicht diesen 9-to-5-Job habe, sondern ich kann meine Zeit selber frei einteilen. Ich kann entscheiden, mit wem ich arbeite und ich kann vor allem mein Gehalt selber bestimmen, indem ich einfach kluge Entscheidungen treffe. Und ich glaube, es war noch nie so einfach wie heute, Geld zu verdienen, Online-Geld zu verdienen zum Beispiel, sich selbstständig zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen und man muss einfach ins Tun kommen. Wir haben jetzt hier heute ganz viel über Dubai Auswandern zum Beispiel gesprochen. Vorab war ich ja quasi Influencerin, Moderatorin, Schauspielerin. Wir haben aber mittlerweile so viele Businesses gegründet. Also ich habe noch eine Google-Löschungsfirma, wo wir negative Rezensionen löschen von den verschiedensten Plattformen. Dann habe ich Sky Society. Das ist ein Privatjet-Sharing, wo man sich quasi gemeinsam mit seinen Haustieren ein Privatjet teilt und somit einfach die Tiere nicht mehr Cargo fliegen müssen. Ist auch aus einer Not heraus quasi entstanden. Dann haben wir eine Cleaning Company hier vor Ort, eine Social Media Agentur. Also man denkt dann, wie kann man denn so viele Sachen gleichzeitig machen? Das ist ja alles und nichts. Aber genau so ist es nicht, sondern ich habe es einfach geschafft, ins Unternehmertum zu kommen. Und das ist mein Tipp an alle, die sich selbstständig machen. Stellt schnell weitere Leute ein. Ihr könnt nicht hochskalieren, wenn der ganze Workload auf euch selber sitzt. Weil dann hast du die Zeit gar nicht, am Unternehmen zu arbeiten. Dann sitzt du wie so ein Hamster, rennst im Rad und löscht quasi nur Brände, so nenne ich das immer. Dann bist du einfach nur im Tagesbusiness und kannst gar nicht schauen, dass du das Unternehmen quasi nach vorne bringst. Und wenn du es aber schaffst, einfach die Schlüsselposition immer zu besetzen und selber, ich habe bei manchen Companies, die ich führe, einfach nur einmal in der Woche eine Stunde einen Call. Das ist alles, was ich mache und alles andere läuft quasi von alleine. Und wenn man es schafft, dahin zu kommen, dann kannst du unendlich hochskalieren. Dann gibt es nach oben wirklich Sky's the Limit.
Man muss aber auch erstmal an die Stelle kommen. Ne? Ist natürlich einfacher, wenn man schon mal einmal erfolgreich was gemacht hat. Ne? Ich kenne das aber auch, du hast vollkommen recht. Es kommt ja auch einfach von dem Gedanken, hey, Teamwork ist einfacher, weil der eine kann die eine Aufgabe übernehmen, der andere macht wieder eine ganz andere und plötzlich hat man schon zwei Aufgaben in derselben Zeit geschafft. Ne? Definitiv. Ich glaube, für mich persönlich, und das ist auch etwas, was ich ein bisschen rausgehört habe, wie du es gesagt hast, gibt es zwei Dinge. Ich bin ja auch schon immer selbstständig und schon immer im Thema Sport, also auch noch nie was anderes gemacht. Und ich hoffe, ich werde es auch immer bleiben und ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Und ich finde beide Sachen, Sport, aber auch Selbstständigkeit aus diesem Punkt mega interessant. Denn beides funktioniert nach dem Motto, so viel wie du reinsteckst, kriegst du auch raus. Aber, und das vergessen die meisten, die wollen ja möglichst schnell Erfolg, sei es beim Abnehmen, sei es beim Sport machen. Ich mache mal 1-2 Wochen richtig viel, arbeite 24/7 oder trainiere 24/7, dann muss es ja danach durch die Decke gehen. Nein, nein, nein. Du brauchst schon ein wenig Geduld und manchmal dauert das halt 1 oder 2 Jahre, bis du eine Lucky siehst oder die 20 Kilo abgenommen hast oder eben eine Firma aufgebaut hast, wo du sagst, hey, ich bin jetzt erfolgreich selbstständig und kann davon, ja, komfortabel leben. Aber beides ist halt, so viel wie du reinsteckst, kriegst du auch raus. Ja. Das ist der Unterschied zu einem festen Job, wo du sagst, naja, kann ich auch mal ein bisschen chillen. Ich kriege am Ende des Monats dasselbe Gehalt.
Kann mich mal krank melden.
Kann mich mal krank melden, weil ich möchte. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mich krank gemeldet habe. ich keine Ahnung, ne? Also ich weiß es wirklich nicht. Ja, und für viele Menschen, die für die das vielleicht auch einfach vom Charakter her passt, ist das
ja
auch meine Message. Macht's einfach. Einfach probieren, wie du gesagt hast. Man kann auf die Schnauze fallen, es kann nicht klappen. Na und? Ist doch nicht schlimm. Dann probierst du es nochmal. Und irgendwann klappt es in der Regel.
Und ich glaube, wenn du irgendwann das Unternehmertum verstanden hast, dann kannst du alles machen. Du kannst immer wieder eine Firma hochziehen.
Voll.
Das ist eine Eigenschaft, die kann dir keiner mehr wegnehmen. Wenn du weißt, wie man ein Unternehmen aufbaut, und das wusste ich ja damals auch nicht. Ich habe angefangen, als Kellnerin zu arbeiten, dann als freiberufliche Promoterin und so weiter, dann irgendwann als Moderatorin. Aber wenn man irgendwann erkannt hat, wie kann ich das eigentlich noch hochskalieren? Dann kannst du das, also ich hätte niemand gedacht, dass wir mal eine Cleaning Company haben oder Sky Society, Privatjets. Ne? Also das war ja fernab von allem. Aber dabei geht es nicht darum, dass ich Ahnung habe von Privatjets. Es geht darum, dass ich weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut und mir die richtigen Leute reinhole, die Ahnung haben.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt beim Unternehmertum, dass du einfach weißt, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie führe ich die Mitarbeiter und auch nicht zu raffgierig zu sein, sondern wirklich zu sagen, ich bin bereit, von meinem Kuchen was abzugeben.
Auf jeden Fall. Ist, glaube ich, sowieso eine gute Eigenschaft, wenn man teilen kann. Aber auch hier wieder die Parallele zum Sport. Ne? Wenn man einmal verstanden hat, wie funktioniert denn irgendwie Muskelaufbau, dann ist das halt einfach reinste Routine. Und ja, gut, da kann man sich jetzt keine Mitarbeiter mitholen, die für die mittrainieren. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Man lernt einfach, während man es tut. Definitiv. Man kann nicht alles von Anfang an wissen und irgendwann ist es einfach so Selbstläufer. Ich finde es
Genau, es passiert einfach.
mega inspirierend, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und wie viele Menschen ihr auch damit schon irgendwie ja letzten Endes auch ein neues Leben ermöglicht habt, ne? In einem neuen Land, fremden Land. Und denen es dann eben nicht so geht, wie dieses klassische Auswandererbild, was man sonst irgendwie von hier, wie heißt das nochmal, die Serie, Deutschland wandert aus oder Deutschland aus, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Ja, wo die Leute dann irgendwie ohne Plan, ohne die Sprache zu kennen, ohne Vorwissen in irgendein Land reisen und keine Idee haben, was sie dort machen und gefühlt nur am Scheitern sind. Das ist alles das, wovor ihr die Menschen eigentlich bewahrt.
Ja, absolut.
Richtig cool. Was sind denn so eure Zukunftspläne?
Das ist eine sehr gute Frage. Also jetzt für mich persönlich, wir sind mit drei Kindern schon sehr voll hier, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch nicht das letzte Kind sein wird. Das können wir mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal Mama zu werden. Nicht zeitnah, aber nochmal so ein Nachzügler, wenn ich 40 bin oder so, in so 3 Jahren, 3, 4 Jahren. Könnte ich mir vorstellen, muss aber nicht. Ich möchte weiter als Unternehmerin tätig sein, aber in Zukunft mehr ins Thema Investment gehen. Also ich möchte gerne als Investorin mehr auftreten. Vielleicht auch einfach ja, gucken, dass ich Startups unterstütze, dass ich mehr in die Richtung noch gehe. Und ich möchte mir ein größeres Immobilienportfolio aufbauen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich unglaublich viel Freude am Thema Immobilien habe. Ich habe damals mit 15 angefangen, in einer Immobilienfirma in Deutschland zu arbeiten, viele, viele Jahre lang. Und das ist bis heute ein großes Interesse. Und ich mag die Einfachheit des Geldes. Also du vermietest einmal etwas oder auch wenn es jetzt Short-Term ist, aber du kriegst dann jeden Monat immer dein Geld. Du fängst nicht wieder von Null an bei Dubai aus, sondern fängst du jeden Monat von Null an, musst wieder neue Kunden gewinnen. Und das mag ich an Immobilien. Also das möchte ich ausbauen. Und ich möchte mich selber noch mehr rausnehmen. Also ich möchte noch weniger arbeiten. Stand jetzt ist es halt einfach so, dass ich halt, seit ich selbstständig bin, nicht einmal Urlaub gemacht habe, nicht krank war und so weiter. Selbst als ich im Kreissaal war, habe ich noch E-Mails geschrieben, ne? Und da möchte ich an einen Punkt kommen, dass ich halt gar nicht mehr gebraucht werde, sondern wirklich mal sagen kann, ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, ich mache mein Handy aus. Und dass ich weiß, dass alles läuft. Und an dem Punkt bin ich noch nicht. Es bedarf immer noch einmal, zweimal am Tag auf jeden Fall ein paar Sachen beantworten, auf Mitarbeiter eingehen, die irgendwelche Fragen haben. Und das ist quasi mein Ziel, auch in sehr kurzfristig schon, das würde ich gerne in den nächsten 1 bis 2 Jahren erreichen, dass ich gar nicht mehr gebraucht werde. Das ist ein kurzfristiges Ziel.
Gar nicht mehr gebraucht werden. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mal etwas, was schön ist, oder? Auch gebraucht zu werden. Oder sagst du, ich werde
Das
zwar.
ist halt mein Problem im Unternehmertum. Ich liebe das, was ich tue und ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne. Und deswegen fühlt sich das auch nicht an wie Arbeit für mich. Aber ich merke halt, dass mein Kopf darunter leidet, wenn ich zum Beispiel, ich bin auf dem Spielplatz, da werde ich nervös. Oder die Kinder gehen abends nicht so ins Bett, wie sie es sonst tun. Und ich weiß, ich habe jetzt eigentlich noch voll viel Arbeit da liegen. Und dann bin ich nicht so entspannt. Ich würde einfach gerne mehr in dem Moment sein, mehr den Moment genießen können. Und ich denke, dass ich das halt nur schaffe, indem ich weniger gebraucht werde.
Verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Okay.
Das ist explizit in Bezug auf Kinder. Explizit, ich möchte explizit diese Zeit mit meinen Kindern intensiver nutzen und mehr genießen können, ohne Stress im Nacken zu haben. Und ich wünsche mir einfach mal einen Urlaub zu haben, der ein echter Urlaub ist. Weil was wir jetzt machen, wir sind ja total viel unterwegs. Also wir fliegen bestimmt 4-mal im Jahr weg. Aber ich arbeite genauso weiter, wie ich das zu Hause auch mache. Es macht halt keinen Unterschied, nur dass ich was anderes sehe. Aber trotz alledem habe ich nicht die Zeit für mich, um runterzufahren. Und das muss ich noch lernen. Und das ist quasi mein kurzfristiges Ziel. Mein langfristiges Ziel ist einfach gesund zu sein, glücklich zu sein, die Welt zu bereisen. Ich möchte noch viel, viel mehr Länder sehen und eventuell auch noch das ein oder andere Familienmitglied mit nach Dubai zu holen. Das wäre auch noch schön.
Schön. Und du musst auf jeden Fall die Zeit noch mit deinen Kids ganz viel genießen, weil irgendwann sind sie 18, 19, 20 und sagen, oh Mama, Papa, kein Bock mehr auf Urlaub mit euch. Und ja, das kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Irgendwann ist die Zeit vorbei. Ja, dass sie 24/7 auf dir hängen. Deswegen richtig cool. Ich habe eine spannende letzte Frage, die ich aus einem anderen Podcast gehört habe. Und die finde ich einfach cool, weil sie total frei ist, wie man sie beantworten kann. Und zwar, stell dir vor, du hast ein Riesenplakat, was jeder lesen kann. Was schreibst du drauf? Welche Message?
Du lebst nur einmal. Du führst dieses Leben nur für dich. Nur du selbst kannst dich glücklich machen. Du kannst das Glück nicht in deinen Kindern, in deinem Partner, in Freunden sehen, sondern du bist immer für dich selbst verantwortlich. Du musst die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Wenn du in der Situation, wo du jetzt gerade bist, nicht glücklich bist oder mit dir nicht zufrieden bist, dann kannst nur du das ändern. Du kannst nicht erwarten, dass irgendwelche anderen Menschen auf dich zukommen, dich aus deinem Sumpf, aus deinem Loch rausholen, sondern wenn du was verändern willst, dann muss es bei dir anfangen.
Schöne letzte Worte. Ich glaube, eine tolle Message. Würde ich auf jeden Fall inspirierend finden, genauso. Danke, Nina, für deine Zeit. Ich hoffe, da war viel, viel Mehrwert für die Zuhörer und Zuhörerinnen mit dabei. Für mich auf jeden Fall. Und danke fürs Zuhören.
Ciao.